Ja, guten Morgen zusammen. Meine Kinder, die sind heute nicht da, die haben gedacht, wer weiß, was Vater da von sich gibt. Dann wollen wir nicht blamiert werden. Ja, dafür ist meine Schwester da zur Unterstützung vom kleinen Bruder. Wir haben heute ein interessantes Thema. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn schauen. Ja, genau, das ist eine harte Aussage. Und bevor ihr Schweißausbrüche bekommt, könnt ihr entspannen. Weil wir werden den Vers jetzt mal untersuchen. Und als erstes würde ich mal sagen und auch hier hinschreiben, was dieser Vers nicht bedeutet. Also er bedeutet nicht, und zwar, dass es eine 5% Hürde gibt, so wie bei der Bundestagswahl. Alle strengen sich an, alle geben ihr Bestes, aber nur die, wo über die 5% kommen, die kommen da in den Bundestag. Ja? Das gibt es bei Gott nicht. Also er sagte nicht zum einen oder anderen, hast Pech gehabt, war bloß 4,99%. Geht nicht. Also das bedeutet es nicht. Es bedeutet auch nicht, dass wir eine religiöse Übung machen müssen, jeden Tag 5-mal Vater unser beten und dann sind wir heilig und dann läuft die Sache. Oder mindestens eine halbe Stunde jeden Tag mit Gott Zeit verbringen, in der stillen Zeit, Bibel lesen und so weiter. Also es bedeutet auch nicht, dass wir religiöse Übungen machen müssen. Und es ist auch keine zusätzliche Versicherung wie eine Versicherungspolice. Ja, wenn ich die nur habe, dann ist alles paletti und meine mein Einsatz da dazu ist das, dass ich jeden Sonntag in die Kirche gehe. Und das ist meine Art, diese Police zu bezahlen, aber das meint Gott auch nicht. Und das meint auch dieser Schreiber des Hebräerbriefes nicht, den wir nicht kennen. Ja, der ist nicht mit Namen ernannt. Es sind auch, also jetzt muss ich es mal aufschreiben, also keine 5% Hürde, auch keine 99,9, sondern gar keine. Oder keine Police, keine religiösen Übungen, ich weiß, dass ihr meine Schrift gut lesen könnt, und auch keine sogenannten Sakramente wie die Taufe oder Konfirmation. Ja, ich habe mal einen Kollegen gehabt, der hat, ich bin getauft, also ich habe einen Taufschein. Sorry, das wird ihm wenig nützen, ja, wenn er vorm Herrn steht und seinen Taufschein rauszieht. Der Herr sagt auch nicht, ja, das war die falsche Kirche, ja, hätte ich in der sein müssen. Nein, weder noch. Also auch keine Sakramente nützen mir was. Auch das ist damit nicht gemeint. Also auch wenn ihr euch kirchlich beerdigen lasst, vergesst es. Das Fazit ist, die Erlösung allein durch Jesus. Allein dadurch, dass ihr eine persönliche Beziehung zu ihm habt. Dass wir einfach ihm zugehörig sind, dass wir ein Leben mit ihm führen, eine Gemeinschaft mit ihm führen. Wir können dieser Erlösung durch Jesus nichts dazu tun. Weder durch irgendwelche Leistungen, noch durch irgendwelche frommen Übungen, noch durch irgendwelche Papiere, die wir haben. Es geht nichts da dazu. Und zwar ein Beispiel, der Verbrecher am Kreuz. Was hätte der noch dazu tun können zur Heiligung? Nichts. Er hat ja mit dem Tode gerungen und Jesus, er hat gesagt, noch heute bist du mit mir im Paradies. Ja? Noch heute bist du mit mir in meinem Reich, weil er ihn noch da angenommen hat. Oder ein Sterbender auf dem Sterbebett. Was hat er für Möglichkeit zur Heiligung? Nichts, weil der liegt im Sterben. Und trotzdem, wenn wir auf dem Sterbebett noch eine Bekehrung machen, eine Hinwendung zu Jesus und sagen, Herr, ich bin ein sündiger Mensch, aber du hast mich erlöst und das nehme ich ganz persönlich für mein Leben, dann bin ich erlöst. Ja, egal, was ich getan habe. Er hat für alles bezahlt. Heiligung bedeutet, ja, was bedeutet es denn? Das bedeutet ein Gott wohlgefälliges Leben. Jetzt wird's heiß. Ja, ein Gott wohlgefälliges Leben. Na, denk mal an gestern, was war da alles? Eine Orientierung an seinen Maßstäben. Was sind seine Maßstäbe? Das sind einmal, würde ich sagen, die, wo uns am besten bekannt sind, sind die 10 Gebote. Und zwar, das sind keine Gebote als Spaßverderber und Freudekiller. Ja, wie mal jemand gesagt hat, Gott hat alles verboten, was Spaß macht. Das ist eine Lüge, die wir oft glauben, sondern das ist ein Schutz für unser Leben, für mich und für der andere. Du sollst nicht stehlen. Ja. Wenn ich dir nichts glaube, was Besseres kann dir nicht passieren. Nicht? Du weißt, du bist sicher, du kannst deinen Geldbeutel auch auf dem Tisch liegen lassen. Der liegt hinterher immer noch, und zwar mit Inhalt. Oder du sollst keine Ehe brechen. Also selbst wenn ich einen Monat auf Geschäftsreise bin, brauche ich keine Angst haben. Und das sind einfach, das sind Dinge, die Gott zu unserem Schutz installiert hat. Nicht, weil er uns das nicht gönnt und jenes nicht gönnt und weil es eine Spaßbremse ist, unser Gott, sondern weil er uns schützen will. Weil er will, dass wir ein ihm wohlgefälliges Leben führen. Das ist das eine. Und das andere sind die Eigenschaften Gottes. Die Eigenschaften. Und das ist Liebe, das ist Geduld, Freundlichkeit, dann Barmherzigkeit und so weiter. Ja? Er will, dass wir so sind, wie er ist, weil Gott ist heilig, steht im Wort, und darum sollen auch wir heilig sein. Das heißt, ein Gott wohlgefälliges Leben ist, wenn wir ihm immer ähnlicher werden. Dass wir uns üben in Liebe, dass wir geduldig sind, dass wir nicht gleich aus der Haut fahren, dass wir freundlich sind gegen alle anderen Menschen und dass wir Barmherzigkeit üben auch. Dass man nicht schnell ist am Verurteilen, am, ach, der ist ja blöd und die hat so eine blöde Kuh und die haben mir ja gestern wieder genervt und so weiter. Nee, Gott will, dass wir uns da verändern. So, und jetzt klingt es wie ein Silvester, ja, da wo man sich dann sondern irgendwelche Dinge vornimmt. Ah, nächstes Jahr will ich mit dem aufhören und das soll sich ändern. Und 2 Wochen später ist nichts passiert. Und wenn wir das aus uns selber produzieren müssten, dann täten wir ja eigentlich dem widersprechen. Dass wir erlöst sind, dass wir nichts dazu tun können, dass wir nicht arbeiten müssen dafür, dass wir keine religiöse Übungen machen müssen, dass wir nicht uns verbiegen müssen, ja. Oder dass man dann den ganzen Tag mit einem schlechten Gewissen rumläuft, wenn man eh nicht das, auf die Reihe kriegt. So. Und wie ist das jetzt möglich? Und das ist möglich, indem eine Sache passiert. Das ist der seelische Mensch. Und das ist der geistliche. So, beim seelischen Mensch ist hier die Seele, hier ist der Geist und hier ist der Körper. So, und beim geistlichen Mensch ist hier der Geist, hier ist die Seele und hier ist der Körper. Und alles ist gut, weil Gott hat es alles geschaffen. Die Seele besteht aus Verstand, Wille und Gefühl oder Emotionen. Oje, der hat der Geist aufgegeben. Also, der Verstand, der Wille und Gefühl. So, ist eine gute Sache. So, der seelische Mensch, und es sind alle die Menschen, die ohne eine bewusste Entscheidung damit Jesus leben, die leben allein aus ihrer Seele. Ja, der Dominik war heute Morgen blöd zu mir. Ja, den werde ich nachher schneiden, den gucke ich gar nicht mehr so recht an. Oder mein Chef, der hat meinen Gehaltswunsch abgelehnt, den werde ich schon irgendwann ohne neidrucken. Ja, den zahle ich das heim. Oder der oder die hat mich verletzt und jetzt bin ich beleidigt und so weiter. Das Gefühl gibt an mein Verstand das weiter und sagt, das brauchst du dir gar nicht gefallen lassen, du bist ja auch jemand. Und der gibt es weiter an der Wille und sagt so, und jetzt tust du das und jetzt tust du das und jenes. So. Der Geist ist nur so klein vorhanden gegenüber Gott. Da sagt man, das ist rudimentär. Das heißt, vom seelischen Mensch, der Geist kann nur wenig von Gott empfangen. Ja, er kann was empfangen, sonst könnte sich kein Mensch bekehren. Aber er ist nur wenig da, er ist noch nicht erweckt für Gott, für Jesus. Und im Körper, da wohnen die Kameraden, ja. Die Seele und der Geist, die wohnen im Körper. Der Körper ist unsere Maschine. Ja. Das, was die Seele oder dann hier der Geist sagen, das führt der Körper aus. Ja, wenn meine Seele sagt, geh zum Dominik und knall dem eine, dann geht mein Körper, setzt sich in Bewegung, meine Hand und bumm. Beim geistlichen Mensch, wenn man eine Bekehrung vollzogen hat, sollte hier ein Tausch stattgefunden haben. Das heißt, die Seele ordnet sich dem Geist unter. Die Seele ist nichts Schlechtes. Die ist überhaupt nicht schlecht, die ist gut. Aber der Heilige Geist redet zu unserem Geist. Der Heilige Geist redet zu unserem Geist. Und unser Geist beeinflusst unsere Seele. Weil jetzt ist unser Geist erweckt. Durch die Bekehrung wird unser Geist erweckt für das Reden von Gott, von Jesus, vom Heiligen Geist. Und jetzt kann der Heilige Geist sagen, zum Beispiel bei mir, ganz präsent vor mir ist ein Autofahrer oder Fahrerin, so ein Penner, so eine Schlafhaube. Ja. Das sind höfliche Gedanken. Und dann dauert es eine gewisse Zeit und dann merke ich, wie der Heilige Geist zu mir redet und sagt, du, vielleicht hat er gerade Probleme, vielleicht denkt er an was nach, vielleicht ist er gerade traurig. Ja, ich weiß, ich segne ihn. Ja. Dann ändert sich meine Stimmung dem anderen gegenüber. Mein Verhalten ändert sich. Ja. Wenn irgendjemand in einer Sitzung mal was Krummes sagt oder ich merke, der schwimmt ein bisschen, dann sage ich nicht, die Gelegenheit ist günstig und drücke da auch noch drauf, sondern dann versuche ich dem anderen irgendwie zu helfen. Und das geschieht nur durch den Heiligen Geist, indem unser Geist hier ist und nicht da. Und das ist manchmal wie so ein Rädle, ja, dann wechselt es mal wieder und wir leben rein aus unserer Seele raus. Und wenn wir rein aus unserer Seele leben, kommen auch unsere Süchte wieder hoch. Ah ja, Mensch, das war doch toll. Ja? Dann kommen irgendwelche Süchte. Da bietet sich mir jetzt eine Gelegenheit, da kann ich viel Geld machen oder... Ach, heute Abend ist so lustig, ich knall mir mal wieder einen in die Birne oder egal was. Ja. Das können ganz verschiedene Dinge sein oder Ich brauche jetzt noch unbedingt noch mal ein zweites Auto oder ich brauche noch mal fünf Gitarren oder egal was, ja. Das sind alles Süchte. Süchte ist nicht nur Alkohol und Drogen und Porno oder sonst was, sondern es gibt viel mehr. Und wenn unser Geist oben ist, dann wird uns der Heilige Geist das aufzeigen, was los ist. Es geschieht eine Veränderung der Gedanken. Weil unser Denken, das muss sich ändern. Wenn der Heilige Geist zu uns redet, dann verändern wir unser Denken. Auch über uns selber. Weil wie soll ich meine Nächsten lieben, wenn ich mich selber nicht liebe? Ja, wenn ich mich selber ablehne. Wenn ich in den Spiegel gucke, sage Gott, du hast mir einfach Scheiße gemacht, mein Hals passt nicht, meine Haare gehen raus, meine Stimme gefällt mir nicht, die du mir gegeben hast und, oder ich habe überhaupt wenig Gabe, der ist viel besser und so weiter. Und dieses Denken, das verändert der Heilige Geist. Wir glauben so viele Lügen über Gott, über uns selber, das glaubt man gar nicht, dass man das glaubt. Aber es ist so. Wir sehen das immer wieder im Sozo, wie was Menschen über sich denken, was Menschen auch über ihre Eltern denken, wie dann Gott auch so ist. Ja. Der Vater war nie da, war immer fort. Ja, Gott ist auch so. Er ist nie für mich da. Der Vater, er hat keine Zeit gehabt für mich. Gott hat doch keine Zeit für mich. Der interessiert sich gar nicht für mich. Das kriegen wir so oft in Sozo mit. Und dann sagt man, jetzt frag ihn mal. Ja, wir haben mal eine Situation gehabt, das war ein gewalttätiger Vater und der wollte mal wieder prügeln, das Kind. Und auf einmal konnte er nicht. Und dann hat sich herausgestellt, Jesus ist daneben gestanden, neben dem Kind und hat geweint über die Gewalt und hat ihm dann die Hand gehalten. Er wollte, aber er konnte nicht. Ja. Wieso macht er das nicht immer? Wieso lässt er Krieg zu? Es gibt geistliche Gesetze und Gott muss sich an die halten. Ja. Weil sonst hätte man auch sagen können, ja, wieso hat er nicht gleich Jesus geschickt, nachdem der Mensch sich von ihm losgesagt hat. Das wäre viel einfacher gewesen für uns alle. Wir wissen es nicht, weil wenn wir das alles wissen würden, dann wären wir wie Gott. Und er wäre nicht Gott, er wäre dann auf unserer Stufe. Aber wir werden es, denke ich mal, irgendwann erfahren. Und der Feind, er hat eben noch gewisse Anrechte. Ja, und diese Anrechte, die hat er sich durch uns Menschen erkauft. Weil wir hatten die Autorität über die Erde. Der Feind ist aus dem Himmel geflogen. Ja, Gott hat ihn rausgeschmissen nach seiner Rebellion. Und dann musste er ja irgendwo hin, also auf die Erde. Er wollte Gott schon immer schaden. Also hat er die Menschen genau zu dem verführt, was er auch gemacht hat, zur Rebellion gegen Gott. Aber Gott will doch bloß nicht, dass ihr so seid wie er. Wenn ihr das macht, dann werdet ihr erkennen, dann werdet ihr sein wie er. Der Mensch hat die Lüge geglaubt und ist da folgedessen auch rausgeflogen aus dem Paradies. Und dadurch hat der Feind die Autorität, die wir hätten, haben wir an ihn verloren. Und deswegen geht es so zu, wie es zugeht. Aber die gute Nachricht ist, Gott hat einen Plan. Und er kommt zum Ziel. Egal, wie es aussieht, es wird sicher auch noch schlimmer kommen, wenn man in der Offenbarung lesen, aber am Ende steht sein Sieg. Wir haben es heute Morgen gesungen. Gott ist der Sieger. Der Satan gewinnt noch manche Schlacht, die wird er noch gewinnen, aber den Krieg hat er schon verloren. Ja, durch Jesus. Weil Jesus hat ihn besiegt am Kreuz von Golgatha. Und wenn sich unsere Gedanken verändern durch das Wirken vom Heiligen Geist, dann werden wir uns auch nicht mehr an falschen Quellen, das sind die Süchte, sättigen. Das war im Alten Testament so, Salomo hatte ca. 1000 Frauen. Wie er das alles geschafft hat, ist mir bis heute ein Rätsel, aber es war so. Ich will da jetzt auch nicht näher drauf eingehen, sondern nur, es waren viele heidnische Frauen dabei. Ja, also Frauen, die nicht aus dem Volk Israel waren und die nicht an den Gott Israels geglaubt haben. Und die haben ihre Götzen mitgebracht, ja, ihre Hausgötter und was weiß ich was. Und sie haben Salomo dazu gebracht, diese Götter anzubeten. Und er hat sich einer falschen Quelle gesättigt. Anstatt er nur seinem Gott gedient hätte, wie sein Vater, der David, hat er auch denne Altäre gebaut, hat sich da verneigt vor dem Baal und vor was weiß ich was, alles Astarte und was die alles hier für ihre Götter mitbrachten. Die Folge war, dass das Reich gespalten wurde. Das war die Strafe Gottes. Salomo hat es nicht mehr erlebt, Gott hat es sogar noch gnädig gemacht, aber die Kinder. Und dann ist das gesamte Reich zerfallen in Israel und in Juda, ins Nord- und ins Südreich. Also unsere Süchte, unsere Sättigung an falsche Quelle, die haben Auswirkungen. Wenn ich in meiner Sucht bin, dann rutsche ich immer tiefer rein. Ja. Dann, das fängt immer so harmlos an und oh ja, hast du noch ganz gut im Griff. Und dann merkt man, wie es so eine Spirale ist, die immer weiter nach unten führt. Und dann merkt man auch, wie diese Beziehung abnimmt. Ja, boah, Heiliger Geist, ja, ach, heute brauche ich dich nicht, das mache ich jetzt allein oder ich habe gar keine Lust groß oder... Ja, das sind die Auswirkungen, ja, von dem Ganzen. In der Heiligung ist auch, das ist schön, das Wort Heilung enthalten. Gott will, dass wir heil werden an Geist, an Seele und am Körper. Ein Stück weit werden wir heil, indem sich unsere Gedanken verändern. Wir werden auch heil durch Seelsorge, durch das, dass wir zu ihm kommen, durch das, dass wir es im Heiligen Geist hinhalten. Jesus, er hat viele Heilungen gemacht. Er hat eigentlich, also ihr wisst es, keine Stelle, wo drin steht, dass er die nicht geheilt hat. Es steht nur, in einer Stelle steht, und da war in seiner Heimatstadt Nazareth, er konnte nicht viele Wunder tun wegen ihres Unglaubens. Die haben gesagt, Jesus, das ist doch der Junge vom Zimmermann, was will denn der da? Sich jetzt hier groß aufspielen, ja. Und sie haben nicht an ihn geglaubt. Und es hat sein Wirken blockiert. Und wenn wir Gott nicht ganz vertrauen, ja, in allem, dann blockiert unser Unglaube ein Stück weit sein Wirken. Wir machen dem Unglaube ein Stück weit die Tür auf. Und der Feind kommt da rein. Der ist wie Staubsaugervertreter, sogar noch hartnäckiger. Der guckt nicht nur, ob eine Tür offen ist, sondern auch, ob irgendwo ein Fenster erklemmt ist, weil da steigt er dann auch rein. Also, es ist ganz arg wichtig, dass wir ihm in allem vertrauen. In jeder Situation. Und es gibt keine Situation, in der wir ihm nicht vertrauen können. Weil Jesus hat gesagt, er ruft das Gnadenjahr des Herrn aus, dass Blinde sehen werden, Lahme werden gehen. Und ich denke, wir sehen deswegen in der westlichen Welt so wenig, weil uns Gott eigentlich im Großen und Ganzen gar nicht so richtig interessiert. Im Gegensatz zur dritten Welt oder zu Ländern, wo die Menschen, die haben keinen Arzt, die haben kein gescheites Krankenhaus, die können sich nur auf ihn verlassen, ja. Und wir sagen, ja, gehen zum Doktor, was gut ist. Wir können froh sein, dass wir Krankenhaus und Ärzte haben, ja. Ich gehe selber zum Arzt und ich bete auch, Herr, gib du dem Arzt Weisheit, dass er erkennt, was ich hab, ja. Das ist was Feines. Aber dadurch sind wir nicht so sehr auf ihn angewiesen und dann sagen, ja, da brauche ich Gott nicht. Und deswegen erleben wir so wenig in der westlichen Welt wegen unseres Unglaubens. Ja, und wenn man mal rumguckt, es ist alles erlaubt, was Gott eigentlich untersagt hat, wo er gesagt hat, hey Leute, mach das nicht, das schadet dir bloß. Ja. Geh weg von dem, lass es los, bring's mir. Sättige dich bei mir, hol dir deinen Liebesmangel nicht aus Alkohol, Droge, sonst woher, sondern hol dir deinen Liebesmangel bei mir. Ich still ihn dir auf eine gute Art. Ja. Oder dein Selbstwert. Ja. Das ist dann auch die Heilung ist inklusive. Jetzt Heiligung ist nicht was, wo man sagt, okay, das ist in einem Tag erledigt oder in einer Stunde oder es gibt das magische Gebet und dann legt man die Hände auf und na super, ab heute Geist immer oben, wir sind voll in der Spur, ja. Sondern Heiligung ist ein lebenslanger Prozess. Das ist nicht in einem Jahr passiert oder nicht in zwei Jahren, sondern solange wir leben, kämpfen wir da damit rum. Welchen Weg gehen wir? Wer sitzt oben? Der geistliche Mensch oder kommt mal wieder der seelische durch? Ja? Dazu brauchen wir die Leitung des Heiligen Geistes. Und deswegen hat Jesus und der Vater uns den Heiligen Geist geschickt, als er gegangen ist. Weil die Jünger haben es ja einfach gehabt. Die Jünger sind Jesus hinterhergetappt, ja. Und wenn sie irgendwas gemacht haben, dann hat er gesagt, guck mal, es muss so und so machen. Oder hast du noch nicht kapiert, guck mal, da und da. Also er hat sie selber gelehrt. Er hat auch das Volk gelehrt. Er ist ihnen vorangegangen. Er hat ihnen gezeigt, was das Königreich bedeutet, indem er 5.000 Menschen gesättigt hat. Dann einmal 4.000, ja, aus dem Nix raus. Indem er Kranke geheilt hat, Blinde sind sehend worden, Aussätzige sind wieder rein geworden. Er hat ihnen das Königreich Gottes demonstriert. Ja, aber jetzt ist er weg. Ja, wer demonstriert uns das? Wer lehrt uns? Wer führt uns? Wer leitet uns? Wer gibt uns die Liebe Gottes? Wer gibt uns die Gnade Gottes? Wer sagt uns, dass wir geliebt sind von ihm? Einmal sein Wort, aber, und das ist auch geschrieben worden unter Inspiration vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist es. Weil da heißt, dass der Heilige Geist uns trösten wird, er wird uns lehren, er wird uns leiden, führen, alles. Ja. Er hat die Rolle von Jesus übernommen, als Jesus auf der Erde war. Und darum wurde an Pfingsten auch der Heilige Geist ausgegossen auf alle Menschen, ja, die damals da waren, damit wir ihn empfangen können. Weil im Alten Testament konnten das die Menschen nicht. Da waren jetzt bloß die Könige, die den Heiligen Geist kriegt und vor allem die Propheten. Aber dass jeder Mensch selber mit dem Vater in Beziehung treten können und mit Jesus, deswegen können wir alle den Heiligen Geist empfangen. Und wissen, was richtig ist. Und auch in unserem Geist sitzt auch unser Gewissen. Paulus unterstreicht es im Kolosser. Da geht es mir um das, wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Also Paulus betet für die Kolosser, für die Gemeinde dort, dass Gott seinen Geist richtig voll ausgießt, damit die Weisheit und Einsicht kriegen. Ja, das, was unsere Politiker manchmal fehlt. Also sollte man für die auch beten, dass Gott ihnen Weisheit und Einsicht schenkt, um auch seinen Wille zu erkennen und nicht irgend sonst was, der Wille vom Feind. Ja. Deswegen heißt es auch, man sollte für unsere Obrigkeit beten, da bin ich auch ganz arg schlecht drin. Ich bin eher gut drin, zu sagen, was die für mich baut. In meinen Augen, ja, das ist ja immer subjektiv, aber das, ja, einfach für sie beten. Und dann heißt, dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird. Dann haben wir dieses Gott wohlgefällige Leben. Dann haben wir ein Leben, an dem Gott Freude hat. Und wenn Gott Freude hat, dann sitzen wir sitzen sowieso unter seinem Schirm. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, das ist das Beste, was es gibt, ja. Und er hat keine Löcher. Durch eigene Unglaube oder Sünde oder sonst was, das heißt, wir kriegen sein volles Säge, wir sitzen unter einem vollen Säge. Und dann wird unser Leben Früchte tragen. Warum? Da weil wir Gott immer besser kennenlernen. Matthias Hoffmann, der Leiter von der Vaterherzbewegung, der in seinem Zerbruch, da hat Gott ihm einmal gezeigt, sein Herz, das Herz Gottes hat er gesehen, wie in diesem Herz immer viele, viele unzählige kleine Räume waren. Und dann hat er gesehen, wie es auf einmal gemacht hat und der Raum, der war dann nicht mehr da. Und er dachte, was ist da los? Andere Räume, die waren toll geschmückt und so. Dann hat ihm Gott das erklärt. Er hat gesagt, er hat einen Raum für jeden Mensch, für jeden. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, zu Gott zu kommen, indem er sich zu Jesus bekehrt, um ganz persönlich mit ihm Gemeinschaft zu haben, um ganz persönlich mit ihm zu reden. Da ist er ganz persönlich nur für mich da und für dich, ja. Und wenn dieses Pfff kommt und der Raum ist nicht geschmückt, dann ist der Mensch gestorben und dann ist dieser Raum aufgelöst, ja. Und in diesen geschmückten Räumen, das sind unsere Räume, die wir Jesus in unserem Herzen tragen. Da ist dann herrlich, da wenn wir in diesem Raum der Begegnung sind. Die Israeliten in der Zelt der Begegnung hat. Aber wir haben einen Raum direkt im Herzen Gottes. Ja? Und das ist was ganz Kostbares. Und da begegnet er uns. Und da können wir alle unsere Nöte sagen. Da können wir auch weinen, er nimmt uns in den Arm. Da können wir auch sagen, ach, ja, mir ist so schwer oder egal was. Ja. Und es ist eine wunderbare Sache. Und dann wird unser Leben Früchte tragen und dadurch lernen wir auch sein Herz besser kennen, weil Gott will auch sein Herz uns zeigen. Ja. Also das ist einfach eine Beziehung, ja. Und eine Beziehung ist immer zweiseitig, nie einseitig, sondern da investieren immer beide und beide, die gehören auch da dazu. Also, ohne Heiliger Geist geht nichts, ja, das haben wir schon gesehen. Und ich hatte mal in einer, ja, während der Gebetszeit, da hatte ich mal auch so ein Bild von dem Weg, den Jesus mit mir geht, den Weg der Heiligung, der ist nicht so gegangen, linear nach oben, der Weg von der Heiligung, der ist auch nicht so gegangen nach unten, ja, der war auch nicht so waagrecht, sondern das war so. Und da hinne war ein Häusle. Und da hinne war Jesus, der ist groß, der ist mein großer Bruder. Und da war ich als kleines Kind. Und wir waren beide weiß angezogen. Und da hinne, da waren ganz viele Menschen auf beide Seiten von dem Weg. Und die haben uns zugejubelt. Die haben mich angefeuert. So, jetzt verlängern wir mal seinen Arm, weil er hat mich kalt. Und dann sind wir so gegangen. Und ich wusste, das hier, das ist das Vaterhaus. Das Vaterhaus, das ist am Ende meines Lebens. Ja, da komme ich hier an. Und da ist die Tür. Ja. Und das hier ist dieser Weg der Heiligung. Ja. Auch mal, er geht auch mal ein Stück runter. Er geht vielleicht auch mal tiefer. Durch gewisse Lebensumstände, wo ich dann sage, ah Herr, komm, vergiss es, da wo bist du und so weiter. Aber Jesus lässt mich nicht los, der ist auch da unten bei mir. Ja. Und dann geht es auch wieder hoch und irgendwann sind wir beide hier. Und das ist das Beste. Und diese Leute, ich habe mich auch gefragt, ja, wieso diese Leute? Und dann ist mir diese Stelle eingefallen, mal sehen, ob wir die auch drauf hin. Und zwar Hebräer 12, Vers 1, wir sind also von einer ganzen Wolke von Zeugen umgeben. Also unser Lebensweg ist nicht lohnsam, ja, sondern auch wenn unser Ehepartner nicht immer dabei ist oder egal, unsere Freunde, eine Wolke von Zeugen, die schon bei ihm sind. Und die freut sich über jeden Menschen, der diesen Weg der Heiligung geht. Es ist ein Weg des Heils. Es ist ein Weg der Heilung. Und die feuert uns an. Bleib dran. Sättige dich nicht an falschen Quellen, ja? Sondern streck dich nach Jesus aus. Gib nicht auf. Gib da unter. Gib nicht auf. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Warum? Weil er dabei ist. Jesus, unser großer Bruder, der zugleich unser Erlöser ist. Ja? Und darum brauchen wir uns nicht zu fürchten, auch nicht, was um uns herum passiert, weil das will uns Angst machen. Aber Angst ist nicht von Gott. Angst ist immer vom Feind, dass wir uns ängstigen sollen, dass wir verzweifelt sein sollen. Aber wir können sagen, Herr, ich bin in deiner Hand, du hältst mich, was soll mir passieren? Ja, irgendwann sterbe ich, ja. Vielleicht ist dieser Weg auch bloß so kurz. Ja, vielleicht ist er auch noch ein bisschen länger. Aber ich weiß, das hier ist meine ewige Heimat. Und da kann mich nichts mehr rausreißen, weil da der Feind keinen Zutritt mehr hat. Ja, weil der ist schon längst rausgeschmissen und den wird Gott richten. Den wird er dann am Schlawittig nehmen. Und dann geht's rund für ihn. Aber wir sind die Erlöste. Wir sitzen am Tisch des Vaters. Mir freut uns. Mir haltet's Abendmahl dann mit ihm. Leute, so ein Wein habt ihr, das gibt's auf der ganzen Welt nicht von der Qualität, die wir da trinken werdet. Und es wird einfach dann eine Freude sei. Und es steht sogar im Wort Gottes, und sie werden der Erde nicht mehr gedenken. Also das wird so herrlich sein, dass wir an das gar nicht mehr denken werden. Das ist weg. Ja, das ist so, wie wenn du jetzt auf Bahamas gehst oder Mauritius oder in die Berge, wo herrlicher Schnee ist und du denkst gar nicht an daheim, du denkst nicht an den Alltag, du denkst nicht, was war, du denkst nicht, was kommt, sondern du genießt es hier und jetzt und so wird es da auch sein. Genau. So. Und darauf ein Amen.